Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Fokus der beruflichen Bildung. Heute wieder mit einem AIFO Online-Kursbeitrag und zwar zu dem Thema Lernförderliche Bedingungen schaffen. Das kommt aus dem Kapitel 3.2 und wir haben ja uns in den letzten vier Folgen mit dem Thema 3.1 Lernpsychologische Grundlagen beschäftigt und in diesem neuen Kapitel 3.2 werden wir auch einen Zweiteiler rausmachen, weil das inhaltlich schon so umfangreich ist, dass wir eben diese Themen doch deutlich intensiver betrachten müssen. Mein Name ist Jens und ich bin euer Host für diesen Podcast und würde mich natürlich freuen über positives Feedback und Fragen rund um das Thema AEFO. Dazu könnt ihr mir in den Kommentaren der jeweiligen Beiträge schreiben oder ihr geht auf meine Homepage. In den Shownotes ist alles hinterlegt und dort habt ihr die Möglichkeit, mir eben auch was zu hinterlassen. Ich würde mich sehr freuen, so dass ich eben auch weiß, dass der Podcast, so wie er aktuell läuft und auch durchgeführt wird, eben auch gefällt und dass am Ende eben auch ein Mehrwert zu der Ausbildung AEFO oder für die, die schon die AEFO-Ausbildung durchlebt haben, eben auch nochmal sich das Wissen auffrischen können. Aber gut, wir starten nun in den Inhalt des Kapitel 3.2 aus dem Handlungsfeld 3 und wir haben natürlich auch hier wieder Lernziele. Ich werde das jetzt einmal durchgehen, damit wir beide Folgen das schon mal abgearbeitet haben. Wir werden uns beschäftigen mit den Inhalten einmal, wie man letztendlich die Lernorte richtig definiert, also wo man lernt, wie man lernt und am Ende eben auch die verschiedenen Motivationen fördern kann im Rahmen der Umsetzung der Inhalte. Also sind wir heute in dieser Folge und auch in der nächsten Folge sehr praktisch unterwegs. Das heißt, das, was wir jetzt machen, ist wirklich etwas, was ich alltäglich anwenden kann, wenn ich mich mit der Ausbildung beschäftige oder wenn ich eben auch, sage ich mal, Ausbildungsinhalte vermitteln möchte und bin in der Vorbereitung dazu und überlege mir, wie ich das am besten machen kann. Das Thema Feedback haben wir uns ja auch schon im Ansatz angeschaut in der letzten Folge. Dazu werden wir uns dann aber auch nochmal mit dem Thema Beurteilungen dann beschäftigen und werden da auf jeden Fall intensiver drauf eingehen. Grundsätzlich ist es natürlich wichtig, wenn ich lernförderliche Bedingungen schaffen will, dass ich mich, wie wir es ja auch schon in den letzten Folgen ausgearbeitet haben, uns intensiv mit dem Menschen beschäftigen. Also wer ist da vor mir und wie geht eigentlich die Person mit Wissensaufnahme um? Wir haben uns ja auch sehr intensiv, dazu gab es ja auch ein Interview mit der Frau Viktoria Stübner zum Thema Schubladendenken bei den Lerntypen. Das heißt also, jeder Mensch hat ja irgendwo eine besondere Affinität, Wissen aufzunehmen. Der eine ist ja eher vielleicht der Typ, der durch Hören und Sehen das Wissen aufnimmt. Manche sind eher, die brauchen so ihr stilles Kämmerlein und dann für sich zu lernen, also durch Lesen, durch Verstehen. Manche sind ja eigentlich eher die praktisch Veranlagten, die also wirklich etwas erstmal umsetzen müssen, mal gemacht haben, um das inhaltlich zu verstehen. Und wenn man diese Grundlagenarbeit gemacht hat, dann kann ich darauf natürlich eben auch diese Lerntypen gerechte, ich sag mal, Ausbildung vorbereiten. Weil wenn ich weiß, dass jemand gut durch Kommunikation lernt, was ja auch eine Art von Lerntyp ist, dann brauche ich dem vielleicht gar nicht mit irgendwelchen Leitfragen kommen, die ich dann in Papierform oder in Frageform ausgearbeitet habe und soll er irgendwie schriftlich ausarbeiten. Das wäre dann nicht so produktiv, zur Vorbereitung schon, klar, aber letztendlich will er darüber diskutieren und darüber sprechen, um dann eben für sich das viel besser zu verstehen. Und dann ist natürlich wichtig, dass man diese Lernziele, die man dann bildet, eben auch wirklich Bezug auf die Situation eben auch erstellt. Und dazu fangen wir einfach mal ein Stück weit vorne an, und zwar mit den Fragearten. Auch hier noch eine kurze Wiederholung. Viele haben das auch und kennen das eigentlich auch schon, dass es ja verschiedene Fragearten gibt. Es gibt ja die offenen Fragen, die sogenannten W-Fragen, also wie ist etwas, was ist etwas, woher kommt es, warum, weshalb und so weiter und so fort. Und darauf erwarte ich eben von meinem Empfänger der Frage, dass er sie halt eben nicht mit einem Ja oder Nein beantwortet, sondern wirklich mit einem Satz beantworten muss. Also eine offene Frage, wo jemand nicht kurz und knapp antworten kann. Zum Beispiel, wenn ich sagen würde, erklär mir doch mal, wie zum Beispiel der Verkaufsprozess im Einzelhandel abläuft, also der Beratungsprozess zum Beispiel, dann muss natürlich der Frageempfänger diese Frage umfänglich oder umfangreich beantworten, weil er das nicht mit einem kurzen Satz abhandeln kann. Und diese Fragen regen natürlich dazu an, sich intensiv mit dem Inhalt zu beschäftigen. Und dann kriege ich auch als Ausbilder oder als Trainer, Dozent eben auch ganz schnell mit, ob jemand den Inhalt überhaupt verstanden hat. Weil wenn ich dann etwas replizieren muss, also wiederholen muss, mit einem Lösungsansatz da hinten dran, ist das schon sehr komplex. Und daher muss ich dort eben ja, besonders viel Wissen haben oder das Wissen, was ich erlernt habe, anwenden zu können. Und dann habe ich auch gleich ein Feedback für mich als Trainer, um herauszufinden, inwieweit jemand überhaupt, ja, sag ich mal, mit dabei ist oder verstanden hat, worüber es geht. Dann gibt es, wie gerade schon kurz angedeutet, die Ja- oder Nein-Fragen, auch geschlossene Fragen genannt. Und diese geschlossenen Fragen sind eigentlich darauf konzipiert, dass ich eine kurze Antwort haben möchte. Wie zum Beispiel, sollen wir jetzt eine Pause machen oder nicht? Und dann erwarte ich letztendlich, dass eben Ja oder Nein geantwortet wird. Ja, wir wollen eine Pause oder Nein, wir wollen sie nicht. Dann gibt es natürlich eben zu diesen geschlossenen Fragen eben auch noch Alternativfragen. Also Entweder-oder-Fragen. So nach dem Motto, sollen wir jetzt erst das machen oder das andere machen? Und dadurch ergibt sich halt eben dann auch eine Lenkung im Unterricht oder auch in der Wissensvermittlung, weil dann kriege ich auch schnell mit, wenn jemand dann auf ein anderes Thema aufspringt, dann kann man vielleicht davon ausgehen, dass das andere Thema entweder nicht verstanden hat oder er möchte gerne weiter, weil man selber vielleicht merkt, okay, bei einer Wiederholungssituation, der Teilnehmer, der Azubi, der hat das schon verstanden, weil man dann schon an der Körpersprache merkt oder auch an der Gestik merkt, okay, der hat das verstanden. So nach dem Motto, sollen wir das mal wiederholen oder sollen wir was anderes machen, was Neues machen? Und man sagt, nee, ich habe das schon verstanden. Dann kann man vielleicht ein, zwei Fragen nochmal kurz stellen, um die Überleitung zum neuen Thema zu bekommen und dann kann man da weitermachen. Zu den geschlossenen Fragen, das gilt eben auch bei den Alternativfragen, sollte man sie sehr sparsam einsetzen und eben auch möglichst nur dann, wenn ich wirklich keine komplexen Antworten erwarte. Das heißt also, in dem Falle, wenn Alternativfragen gestellt werden, muss ich eventuell damit rechnen, dass der Unterricht oder die Planung eine ganz andere wird, weil wenn ich eben merke, dass die Auszubildenden schon gedanklich weiter sind und auch vielleicht durch Wissen aus der Schule das schon mal erlernt haben, dann muss ich natürlich intuitiv reagieren und dann eben auch diese ja, Fragestellung dann auch ansetzen, damit wir dann auch schneller vorankommen, weil es bringt ja nichts zu sagen, ich ziehe meinen Stiefel hier einfach stumpf durch. Und am Ende sehe ich dann schon, ja, oder sie am Ende, ich sehe eigentlich relativ schnell schon, dass mir die Azubis dann im Rahmen des Unterrichtes oder der Lerneinheit dann eben auch schon sozusagen gedanklich abknicken und dann sozusagen sich gar nicht mehr mit mir beschäftigen, weil sie dann irgendwie schon abgeschaltet haben. So diese typische Situation, die wir auch aus der allgemeinbildenden Schulzeit kennen, dass man dann sich für Themen, die man nicht wirklich ja, wahrnimmt oder sich für interessiert, dann auch komplett ausblendet. Also viel offene Fragen, möglichst wenig geschlossene Fragen, außer man will halt irgendwo nochmal so eine Lernkontrolle machen, dann ist das ganz gut. Und Alternativfragen einfach ansetzen, wenn man am Ende eben merkt, diese Themen sitzen vielleicht schon, dass man dann einfach nochmal wirklich eine gezielte Frage stellt, ist natürlich das Ganze sehr sinnvoll anzuwenden. Des Weiteren gibt es eben auch Kettenfragen. Sollte man aber möglichst vermeiden. Also Kettenfragen sind sozusagen aufbauende Fragen, die den Inhalt eben darstellen sollen und man springt dann sozusagen von Frage zu Frage und baut darauf was auf. Das Problem dabei ist letztendlich, dass diese Kettenfragen bei vielen zu einer Überforderung führen und man geht nicht tief genug auf die Situation ein, auf die Frage ein, sondern man springt dann letztendlich mehr oder weniger von A nach B und das ist halt eben nicht so sinnvoll. Deswegen Kettenfragen möglichst vermeiden. Was eine gute Möglichkeit ist, um auch noch mal ein Stück voranzukommen, sind sogenannte Suggestivfragen, also Fragen, in denen die Antwort schon enthalten ist. Das kann ich machen bei Lernwiederholungen oder zu Wiederholungen. Wenn ich dann zum Beispiel eine Frage stelle, zum Beispiel, seid ihr der Meinung, dass ein Beratungsgespräch im Verkauf immer lang sein muss? Und ich dann sage, wie ist denn eure Erfahrung? Die habt ihr doch auch gemacht, dass das nicht so lange sein muss. dann ist ja schon meine Antwort drin, nicht so lange sein muss, heißt ja nein, das muss kurz, kann auch kurz gefasst werden, je nachdem, wie komplex die Ware natürlich ist, die ich verkaufen soll. Also ich baue quasi die Antwort in der Frage ein. Und diese Arten, diese fünf Fragetypen sollte man sich auch für die Prüfung auch mal ein bisschen im Kopf behalten, weil auch das kann öfter mal gefragt werden, gerade wenn ich eine Unterweisung mache, das heißt also eine praktische Durchführung irgendeines Themas in der AEFO-Prüfung. Ja, der Klassiker ist ja zum Beispiel das Benutzen eines Cuttermessers, um einen Karton aufzuschneiden. Und da kann ich natürlich ein paar Fragen dazu stellen. Und man neigt dann schnell dazu, auch in solchen praktischen Prüfungen, dann eben diese geschlossenen Fragen zu nutzen. So nach dem Motto, muss ich Sicherheitshandschuhe anziehen? Ja, ne, oder nein? Und dann ist es natürlich blöd. Dann sollte man wirklich die Frage dann immer stellen, wie ist denn deiner Meinung nach der Sachstand, dass es wichtig ist, Handschuhe anzuziehen, wenn man sich mit so einem Cuttermesser beschäftigt? Was meinst du? Und dann muss man erwarten, dass dann eine größere Antwort kommt. War vielleicht nicht ein gutes Beispiel, aber ihr wisst, was ich meine. Und daher ist es wichtig, wenn man sich mit diesen ganzen Lernzielen beschäftigt, und das ist ja ganz wichtig, dass man dann immer ein sogenanntes Endverhalten wünscht. Also ein Lernziel oder Ziele sind ja nichts anderes als die geistige Vorwegnahme eines Zustands in der Zukunft. Ja, hört sich ziemlich kompliziert an, ist es eigentlich gar nicht. Also mit einem Ziel will ich etwas erreichen, was ich in Zukunft machen möchte. Und das ist der Weg dorthin. Also wenn ich eine Ausbildungseinheit anfange und sage, heute möchte ich dem Azubi zeigen, wie man mit einem Cuttermesser vernünftig die Kartons aufschneidet unter dem Aspekt Arbeitssicherheit, also Benutzung des Cuttermessers mit dementsprechenden Klingen, Klingen tauschen und was es alles gibt, dann ist ja mein Ziel dahinter, dass er in Zukunft, also ab dem Zeitpunkt der Ausbildung, wenn er es geübt hat und vertieft hat, also vielleicht 1 bis 2 Tage später, dass er dann eben dieses Verhalten, was ich ihm beigebracht habe, eben auch umsetzt. Und das ist quasi ein Lernziel. Ich mache immer ein Lernziel, damit ich etwas verändere bei dem Azubi oder bei dem Auszubildenden beziehungsweise Weiterbildenden. Es betrifft ja auch immer die AEFO-Ausbildung, die Menschen, die ja eine ja, Aufstiegsfortbildung machen, auch die haben ja ein neues Lernziel. Das heißt also, ich arbeite gezielt darauf hin, etwas im Inhalt oder bei Menschen zu verändern, damit er das weiß zu nutzen. Oder der Umgang mit einem Hubwagen oder in der Tischlerausbildung, Umgang mit der Stichsäge. Ich zeige also dem Azubi, wie die Stichsäge funktioniert, also technisch funktioniert, wie er damit umzugehen hat, wie man vielleicht dann das Schneidblatt wechselt, wie man vielleicht Sicherheitseinstellungen vornehmen kann, Gerät sperren kann, damit es nicht einfach so losgehen kann, also eine Funktionssperre und so weiter. Das will ich zum Beispiel als Lernziel definieren. Und so beschreibe ich dann letztendlich auch das Lernziel. Und das sage ich auch dem Azubi zu Beginn der Lerneinheit. Dann sage ich ihm, das Ziel heute, das Lernziel heute ist der Umgang mit der Stichsäge. Im Schwerpunkt zeige ich euch das Gerät und auch, wie man dort den Wechsel des Schneidblatts durchführt, wie man das Gerät sichert gegen eine unbeabsichtigte Benutzung und eben auch weitere Sicherheitshinweise. Und wir werden vielleicht auch nochmal mit dem Ding ein Stück Holz aus dem Stück Holz aussägen mit dieser Stichsäge. Und das ist genau das, was ich dann immer vor einer Ausbildungseinheit definieren muss. Und auch das wird in der Prüfung berücksichtigt. Und ich muss ja immer auch ein Skript erstellen. Ich habe das schon zwischendurch mal erwähnt. In diesem Skript sollte man eben diesen ganzen Ablauf, den ich dann mache, egal ob in der Präsentation oder in der Durchführung, also in der Unterweisung, dann eben auch wirklich durchsetzen oder erklären muss. Und ich empfehle jedem ja so ein Skript zu stellen. Und auch das ist unterschiedlich, je nach Bildungsträger oder nach IHK besser gesagt, nach Prüfungsausschuss. Viele IHKs oder Prüfungsausschüsse wollen so ein Skript haben, viele wollen es nicht haben. Ich empfehle grundsätzlich immer so ein Skript zu erstellen. Ich werde dazu aber auch nochmal im Handlungsfeld 4 eine extra Folge machen, die sich oder mehrere Folgen machen, die sich nur mit der Abschlussprüfung mündlich und Abschlussprüfung schriftlich beschäftigen werden, sodass wir oder ihr eben am Ende auch genau wisst, wie ihr euch die Prüfung vorbereiten müsst, damit ihr dann auch das Gefühl habt, wie etwas laufen sollte. Dazu werde ich dann auch passend auf meiner Internetseite mal ein Muster hochladen, meine eigenen Prüfung, also Auszüge daraus, wie sowas aussehen könnte, wie man so ein Skript schreibt. Also ist alles halb so schlimm, ist gar nicht so kompliziert. Hilft aber ungemein bei der Prüfung und im Nachhinein auch zu beschäftigen. Also wie schon gesagt, ich muss ein Lernziel bilden und dieses Lernziel ist halt eben für mich als Orientierung, als Ausbilder und für den Teilnehmer eben sehr, sehr wichtig. Und wenn ich so ein Lernziel definiere, also ein Lernziel festsetze, wie ich gerade es als Beispiel gesagt habe, kann man immer verschiedene Punkte berücksichtigen. Zum Beispiel haben wir einmal die Planung und Aktivierungshilfen. Das ist zum Beispiel auch ein Lernziel. Das kann das sein. Also Planung und Aktivierungshilfen sind dafür da, um am Ende eben eine bessere Übersicht ein Azubi zu geben oder eben zu motivieren, etwas zu tun. Also wenn ein Azubi zum Beispiel eine Aufgabe bekommt, er soll irgendwie eine Zeichnung erstellen. Und er weiß überhaupt nicht, wie er das machen soll. Dann kann ich eben als Lernziel so eine Aktivierungshilfe bauen, indem ich sage, komm, die ersten zwei Schritte bei der Erstellung von so einer Zeichnung, von so einer Skizze, machen wir mal zusammen. Und dann hilft man auch bei der Planung. Also wie gehe ich daran? Also erstmal sich zu überlegen, was will ich überhaupt zeichnen? Natürlich, welche Materialien brauche ich für eine Zeichnung? Mache ich das am Computer oder mache ich das per Hand? Soll ich das vielleicht in irgendeiner Form auch in 3D darstellen oder nur in der 2D-Ansicht? Und das sind so Punkte, die ich dann eben auch in so einer Planungs- und Aktivierungshilfe, in so einem Lernziel eben definiere. Des Weiteren haben wir natürlich auch Lernziele, die sich mit der Veränderung und der Ausbildungsabsichten beschäftigen, also Mittel der Veränderung und Ausbildungsabsichten. Das heißt also, ich möchte ganz gezielt eine Wesensveränderung bei einem Auszubildenden sozusagen erzeugen, also eine Sensibilisierung eines Schwerpunktthemas. Zum Beispiel wäre das der Umgang mit Kunden. Wir gehen mal gedanklich in eine ganz normale Bank, eine Hausbank, und dort haben wir den Endkunden Berater. Und der steht dann am Schalter und dann kommt ein Kunde rein und dann geht man natürlich mit dem Kunden dementsprechend freundlich um. Wenn ich also weiß und ich kenne diesen Kunden, dann begrüße ich ihn natürlich per Namen, spreche ihn persönlich mit Namen an oder habe halt eben eine klare Vorgabe, wie die Bank mit Endkunden umzugehen ist, also wie der Berater das machen soll. Dafür gibt es auch spezielle Coachings und Trainings, dass die Mitarbeiter darauf ausgebildet werden, mit einem Kunden vernünftig zu sprechen. Man lernt dann aber auch eben den Umgang mit Problemkunden. Wenn er also reinkommt mit einem Riesenhals und auf 180, dass man dann eben lernt, diese zu entschärfen und wie man dann letztendlich auf eine vernünftige Ebene kommt. Und diese Veränderung will man dem Azubi dann beibringen, sodass er dann am Ende eben weiß, mit seinem Verhalten, wie er redet, wie er sich gibt, wie er sich bewegt, wie seine Gestik und Mimik ist, am Ende eben auch diese Veränderung annimmt. Und wir merken auch bei vielen jungen Leuten, die dann mit 16, 17 in die Ausbildung gehen und eigentlich noch total, manchmal total verspielt sind oder merkt halt eben, das sind dann eben doch noch Kinder oder Jugendliche, erzeugt man dann über eine Ausbildung von 3 Jahren schon eine deutliche Wesensveränderung. Das heißt, die werden vielleicht ruhiger, abgeklärter, sie werden viel besser auf die Themen dann eingehen, sie können viel besser mit Kunden umgehen, weil sie es ganz anders gelernt haben. Und das ist natürlich ein wesentlicher Punkt, den ich als Lernziel auch immer mit berücksichtigen muss. Also wie kann ich Menschen sensibilisieren im Rahmen der Ausbildung? Also zum Beispiel mit dem Cuttermesser. Wenn jetzt der Azubi dieses Cuttermesser halt ohne eine feststehende Klinge benutzt, also die ist feststehend, das heißt, die Klinge bleibt draußen aus dieser Sicherheitshalterung, ist das natürlich nicht richtig, aber zu Hause hat er das vielleicht immer so gemacht, das heißt, das Cutter war immer offen und war auch immer dementsprechend die Klinge sichtbar. Will man natürlich die Wesensveränderung dahin führen, dass man aus Arbeitsschutzmaßnahmen heraus sagt, immer wieder das Cutter zurückführen. Oder man kauft natürlich als Unternehmen Cuttermesser, die eben eine Klinge haben, die nicht feststehend ist. Sobald ich den Knopf loslasse, diesen Schiebeknopf, dann springt das Messer sofort wieder zurück in die Arretierung und somit ist das dann verschwunden und kann nicht mehr scharf schneiden. Und das sind so Wesensveränderungen, die man halt beibringen sollte. Des Weiteren können Lernziele auch so ausgearbeitet werden, dass sie eine wechselseitige Kontrolle mit sich bringen. Das heißt also, wir können zum Beispiel Gruppenaufgaben erstellen oder Teamaufgaben erstellen oder vielleicht auch Zweierteams zum Beispiel, wo wir dann eben die Aufgabenstellung so bauen, dass sich die Teilnehmer selbst, sage ich mal, kontrollieren können durch die Ergebnisse. Ich mache das auch ganz gerne, wenn ich Gruppenarbeiten mache. Dann habe ich zum Beispiel vier Gruppen und habe letztendlich, sage ich mal, drei verschiedene Themen und ein Team macht quasi zweimal das gleiche Thema. Und ich werte natürlich auch diese Gruppenarbeiten vom Inhalt her. Das heißt, die beiden Gruppen, die das Gleiche ausarbeiten sollen, haben meistens ein besonders komplexes oder sehr schwieriges oder umfangreiches Thema bekommen, wo man also deutlich mehr Informationen benötigt, um das zu verstehen. Und die anderen beiden Gruppen machen dann Aufgaben, die etwas leichter sind, wo man dann eben nicht diese wechselseitige Kontrolle machen muss. Hat dann den großen Vorteil, dass ja die beiden Gruppen unabhängig voneinander ja die Aufgaben abarbeiten. Und wenn die dann auch keinen persönlichen Kontakt haben, weil sie vielleicht in verschiedenen Räumen sich aufhalten, dann ist es sehr häufig so, dass das Ergebnis, was die beiden Gruppen bearbeiten, dann zusammengelegt werden kann und daraus ergibt sich dann ein großes Ergebnis und ein komplexes Ergebnis. Und dadurch habe ich halt eben die Möglichkeit, auch diese wechselseitige Kontrolle eben durchzuführen. Das heißt, man merkt also dann eben auch als Ausbilder relativ schnell, okay, die haben die Grundthemen bearbeitet, die haben das auch gemacht, plus noch weitere Informationen dazu, die die andere Gruppe vielleicht gar nicht in Betracht gezogen hat. Und dann passiert bei den Gruppen eben diese gegenseitige Vergleichssituation und Kontrolle und dann diskutieren die drüber, ach verdammt, wir hätten ja das auch mit aufnehmen sollen. Oder einer sagt, guck mal, ich habe doch gesagt, das Thema ist doch auch wichtig, dieser Punkt. Und dann kommen die eben in so eine Diskussionssituation und verstehen dann auch, wie komplex eigentlich gewisse Themen sein können. Des Weiteren sollen Lernziele auch immer eine Motivationshilfe sein. In der letzten Folge 33 habe ich ja auch schon darüber gesprochen, über Motivation, aber auch nur im Ansatz, weil das natürlich immer ein großes Thema ist. Ich werde dazu auch noch mal eine extra Folge aufnehmen, die sich nur mit dem Thema Motivation beschäftigt. Und dort werde ich dann auch viel tiefer auf die einzelnen Motivationsarten und Typen noch mal genauer eingehen. Eine Grundorientierung habe ich in der letzten Folge bereits mitgeteilt und auch eher zum Ende der Folge hin. Und dort habe ich dann eben diese Inhalte dann auch schon mal dargestellt. Aber Motivationshilfen sollen ja sein, wenn ich mich mit schweren, komplexen Themen beschäftige, dass das Lernziel eben so aufgebaut ist, dass es motivierend ist. Also vom Leichten zum Schweren zum Beispiel. Das ist ja auch eine Motivation. Man merkt, dass die gut vorankommen. Und wir kennen das auch vielleicht, wer selber schon Kinder hat, die mit irgendwelchen Schul-Apps arbeiten, wie Anton und iCloud und wie das alle heißt, oder Sofa-Tutor und so weiter. Dort sind die Inhalte so aufgebaut, dass die Kinder motiviert sind, immer länger zu arbeiten. Und ich selber habe ja hier im Familienkreis auch eine, die diese Software vor kurzem genutzt hat. Ich will jetzt gar keine Werbung dafür machen, aber es geht im Prinzip darum, dass sie dieses Programm jetzt nutzt und darüber soll sie auch Vokabeln lernen. Und sie muss die Vokabeln selber alle eintippen und dann wird daraus automatisch Karten generiert und dann muss sie immer wieder diese Fragen beantworten oder die Wörter hinschreiben, also tippen und so weiter und so fort. Und das ist für sie besonders motivierend, sich damit zu beschäftigen. Und das verbringt sie dann auch, wenn sie da dran sitzt, wirklich Stunden mit diesem Programm, damit am Ende eben das Wissen auch hängen bleibt. Und da ist natürlich ein sehr hoher Lernerfolg durch die Motivation, weil dann gibt es Belohnungspunkte, dann kann man neue Sachen sich freischalten und was es alles da für Möglichkeiten gibt. Und das ist Motivation. Und das kann ich in der Ausbildung eben auch machen. Mit kleinen Schritten die Motivation zu fördern. In der heutigen Zeit, und das ist leider ein großes Problem, was wir haben im Bereich unserer Jugendlichen, ist diese Erfolgsverwöhntheit, will ich mal sagen. Und zwar sind die Kinder das heute gewohnt, mit wenig Widerstand, sag ich mal, schnell voranzukommen. Ich habe auch, glaube ich, im Kapitel 1 auch schon mal dieses Thema kurz angeschnitten. Und zwar Motivation in Verbindung mit dem Kopf, was es damit macht. Wenn ich immer Aufgaben habe oder Computerspiele spiele, wo ich immer schnell vorankomme, dann bin ich dann irgendwann sozusagen ja erfolgsverwöhnt. Und sobald dann ein Widerstand sozusagen eintrifft und dass eine Hürde kommt, die ich nicht überspringen kann, dann verlieren diese Kinder und Jugendlichen sehr schnell die Lust daran. Sich also mit kniffligen Sachen zu beschäftigen, wird heutzutage durch diese ganze Spielindustrie, die wir da haben, die ja am Anfang sehr stark diesen Sprung nach vorne fördert und irgendwann kommt man an den Punkt, wo das Spiel dann deutlich langsamer wird und wo ich dann mehr oder weniger schon fast gezwungen werde, irgendwie echt Geld in so ein Spiel reinzustecken. Und ich glaube, das kennen wir alles. Alle, die mal so ein Spiel, so ein Aufbauspiel gespielt haben im Internet, auf dem Handy oder wo auch immer, dass am Anfang geht das alles ganz, ganz schnell und man kann schnell was bauen und sobald man dann einige Zeit verbracht hat, dann setzt das Spiel sozusagen dann sozusagen die Bremse ein und man muss dann eben mit extra Geld dann die Geschwindigkeit kann man dann wieder erhöhen, weil dann gewisse Entwicklungen schneller machbar sind. Und das ist natürlich trügerisch, weil man dann ja schon so lange gespielt hat und will dann ja auch weiterspielen oder der Schwierigkeitsgrad wird so angehoben, dass ich dann mit dem normalen Spielen, mit normalen Möglichkeiten kaum noch eine Chance habe, weiterzukommen. Und das ist etwas, was bei den Kindern eben dazu führt, dass sie sich heutzutage mit komplexen oder auch sehr umfangreichen Inhalten kaum noch beschäftigen wollen, weil sie wollen immer ein Erfolgserlebnis nach dem nächsten haben und wollen möglichst schnell vorankommen. Und das ist natürlich immer ein großes Problem, wo ich dann immer sage, dass dieses Durchhaltevermögen heutzutage ein großes Problem ist. Und ich glaube, viele werden sich das, wenn sich das durch den Kopf gehen lassen, auch wiedererkennen, dass eben wirklich viele sagen, ja, nö, dann mache ich es halt einfach nicht oder werden dann bockig oder ja, sind halt einfach dann demotiviert und machen es dann einfach erst gar nicht, nach dem Motto, ich sitze das einfach aus. Und deswegen ist die Motivation in so einer Lerneinheit besonders wichtig, dass die Aufgabe Spaß bringt, dass sie vernünftig auch verständlich ist, dass sie vom Niveau fordernd ist, aber nicht überfordernd ist, das ist ganz wichtig. Und dass man da eben auch versucht, diesen Weg vernünftig mit dem Azubi aufzubauen und dann auch neue Reizpunkte zu setzen. Also ich habe das auch schon gemacht. In einem Unternehmen, da haben die Azubis relativ viel zu tun gehabt, sollten da eben auch noch im Lager einiges vorbereiten, hatten dann ein paar Arbeiten in der Schule zu schreiben, ein paar Klausuren. Und ich habe denen dann noch eine Präsentation reingedrückt, dass die einen Themenbereich, den die für die mündliche Prüfung, für die Zwischenprüfung brauchen, eben auch ausarbeiten sollten. Mit einem Unterricht in Höhe von oder in einem Umfang von 45 Minuten mit Handout und das innerhalb von 2,5 Wochen sollten die das ausarbeiten. Natürlich kamen die 2, 3 Mal an und sagten, ich habe dafür keine Zeit, ich muss ja meine Arbeiten schreiben, ich muss dies, ich muss das. Aber man will ja auch mal ein bisschen herauskitzeln, inwieweit sind die belastbar. Und die Klausuren, die haben auch alle sehr gute Noten geschrieben und ich wusste, dass die auch in der Schule sehr gut mit dem Inhalt klarkommen und dass die auch weit über dem Durchschnitt sind, was die Noten angeht. Und dann habe ich gedacht, komm, dann reizt sich das mal ein bisschen aus. Und dann sieht man auch schnell mal das wahre Gesicht von Azubis, wenn man die mal ein bisschen, ich will nicht sagen angeht, aber ein bisschen mehr belastet, wie dass sich das zeigt. Das ist eine spannende Erfahrung. Aber wenn sie es dann gemacht haben und sind damit durch, dann sind sie aber auch stolz und sagen, boah, geil, dieser Monat war die Hölle, ich habe es trotzdem top abgeliefert und dann sind die auch motiviert, weiterzumachen und sich auch mit weiteren Inhalten zu beschäftigen. Des Weiteren sind Lernziele auch immer anzupassen. Also es gibt verschiedene Ansatzpunkte in Lernzielen, worauf letztendlich etwas aufbauen soll, also eine Entwicklung drin sein soll. Das heißt also, ich muss mir schon immer Gedanken machen als Trainer oder als Ausbilder, eine sozusagen ständige Anpassung im Lernverhalten durchführen zu können. Es macht also keinen Sinn, wie man das ja von Hochschulen vielleicht kennt, dann bekomme ich irgendwelche fertigen Skripte, die sind dann sozusagen für ein Semester vorgegeben, die muss ich durcharbeiten und dann habe ich keine Möglichkeit mehr groß irgendwie da Veränderungen vorzunehmen. Das ist natürlich beim Studium anders. Da wird natürlich erwartet, dass man ein Selbststudium sehr viel selbst sich antrainiert oder sich irgendwo die Informationen herholt. Damit verdienen natürlich letztendlich diese Hochschulen, die letztendlich nur online anbieten, eben das Geld. Die sagen, ja, du zahlst dafür weniger Beiträge, ist ja auch logisch, und dafür bekommst du am Ende eben auch deutlich weniger so Zusatzleistungen wie Beratung und so weiter und so fort. Und deswegen ist es halt eben wichtig, dass man sich dazu eben auch Gedanken macht im Rahmen der Ausbildung, dass man immer eine Entwicklung dahinter sieht und eben auch schaut, wie entwickelt sich denn mein soziales Umfeld. Also wir reden jetzt nicht nur über den Azubi, über den Inhalt, dass ich den immer wieder aktualisieren muss, das ist ja selbstverständlich, aber die Lernziele sollen sich ja auch eben auf die aktuellen wirtschaftlichen, technischen oder auch gesellschaftlichen Entwicklungen beziehen. Also gerade auch ganz aktuelle Themen aus Politik und Wirtschaft sollten oder auch aus dem technischen Bereich sollten umgesetzt werden. Das heißt also, wenn ich sehe, es gibt neue Maschinen, neue Verfahrenstechniken, dann sollten die natürlich auch schnellstmöglich im Unternehmen umgesetzt werden. Oder auch wirtschaftlich gibt es vielleicht neue Modelle der Berechnung, neue Modelle vielleicht für eine Strategieentwicklung. Und das ist ja auch teilweise wichtig für die Weiterbildung, die jetzt einen Meister machen, Fachwirt machen. Da reden wir ja schnell mal über Strategieentwicklung. Also Smart-Methode ist ja alt und eingesessen oder auch vergleichbare wie ABC-Analyse. Das sind alles die typischen Klassiker. Aber es gibt ja auch Neuerungen. Jetzt zum Beispiel Design Sprint Methode ist zwar auch schon alt, aus den Anfang der 90er Jahre, wurde aber viele Jahrzehnte eigentlich gar nicht wirklich benutzt und in den letzten 10 Jahren im IT-Bereich eigentlich durch Google wieder so, sag ich mal, aus der Renaissance geholt worden und wird jetzt auch wieder viel genutzt. Auch gerade in der Entwicklung, wenn man schnell, agil, sag ich mal, Unternehmensentwicklungspunkte durchgehen will oder Produkte entwickeln will, da gibt es dann mit dieser Design Sprint Methode viele Möglichkeiten. Und so ist es wichtig, auch immer zu schauen, welche Weiterentwicklungen gibt es da und wie kann ich auch vom Lehrbuch, ein bisschen abseits vom Lehrbuch, den Azubis mit Informationen triggern. Und ich mache das auch mal ganz gerne, da ich ja selber als Dozent unterwegs bin, auch im Bereich der Fachwirte, Meister und so weiter, dass ich auch mal komplexere Inhalte, die eigentlich nochmal für den Fachwirt geeignet sind, auch mal im Rahmen der Ausbildung umsetze, um mal zu gucken, inwieweit sie das verstehen. Und überraschenderweise sind die gar nicht so komplex und verstehen das auch sehr gut, weil sie in diesem Lernrhythmus drin sind. Und wenn man das gut angeht, dann kann man, wenn man betriebsinternen Unterricht macht, eben bei gewissen Schwerpunktthemen, wie zum Beispiel Optimierung des Wareneingangs, wenn man mit Fachkraft-Lagerlogistikern sich das anschaut, und man hat wirklich ein paar dabei, die auch sehr gut sind, auch von der Lerngeschwindigkeit ganz gut davor sind, dann kann man mit solchen Auszubildenden eben auch viel komplexere Inhalte mal durchgehen. Und dann sehen die eben auch, welche Entwicklungen dahinter stecken und dann eben auch sagen, okay, wir haben jetzt hier ein Lager, das ist jetzt fest eingearbeitet, aber macht euch doch mal Gedanken auf Papier in einer Simulation, wie könnten wir dieses Lager eigentlich optimieren und wo haben wir Verbesserungspotenziale? Und nutzt dafür bitte mal folgende Tools. Dann werden die Tools erklärt und dann müssen die das umsetzen. Natürlich ist das deutlich über dem Niveau der Ausbildung, aber viele finden solche Reizpunkte eben auch gut. Und das ist meine Erfahrung, dass viele Auszubildende, die wir haben, mit diesem betriebsinternen Unterricht sehr d'accord sind und das sehr gut finden. Und auch sagen, ja, ich will gerne jede Woche mit dir da was machen und auch höherwertigen Inhalt bekommen, damit ich für die Prüfung gut vorbereitet bin. Natürlich gibt es auch die krasse Gegenseite, die sagen, ich will hier nur arbeiten, meine Ausbildung machen, ich will nur das lernen, was ich muss und das andere interessiert mich nicht. Gibt es natürlich auch, kann man auch darauf Rücksicht nehmen, aber man eben so ein, zwei dabei hat, die sagen, ich will jetzt hier ein bisschen Karriere machen, die kann man mit solchen Sachen eben pushen. Aber, und das kommt ein ganz, ganz wichtiger Punkt und das sollte man sich auch wirklich, wirklich gut einprägen und auch vielleicht irgendwo aufschreiben, rot auf einem Stück Papier an die Wand hängen, wenn man seine Ausarbeitung macht. Und zwar, Lernziele sind so zu formulieren, dass sie überprüfbar sind. Ich wiederhole den Satz nochmal. Lernziele sind so formuliert, dass sie überprüfbar sind. Jedes Lernziel, was ich erstelle oder entwickle, muss immer irgendwie überprüfbar sein. Durch Kontrollfragen, durch vielleicht messbare Ergebnisse, durch vielleicht Berechnungen, durch vielleicht Veränderungen, die ich dann feststellen kann beim Azubi, was wir gerade hatten. Ja, all diese Punkte, auch Motivation, dass der etwas fitter, agiler wirkt, das kann ich alles messbar, überprüfbar machen. Ja, also Motivation heißt, er traut sich zum Beispiel in den nächsten 3 Wochen mehr an neue Aufgaben ran, als er es vorher getan hat. Und das sind ganz, ganz wichtige Punkte, die wir in diesem Zusammenhang berücksichtigen müssen. Also, Lernziele sind so formuliert, dass sie überprüfbar sind. Ganz, ganz wichtig. In den Prüfungen wird das ganz häufig gefragt. Genauso wie das Konzept der vollständigen Handlung. Also alle möglich diesen Sinne in irgendeiner Form unter einem Hut bringen? Haben wir auch ausführlich darüber gesprochen, werde ich in den Prüfungsfolgen, die dann noch kommen werden, in Prüfungsvorbereitungsfolgen auch nochmal klar und deutlich nochmal besprechen, damit das wirklich sitzt. Und dieser Punkt ist ganz, ganz entscheidend und der sollte auch wirklich Berücksichtigung finden. Und zum Schluss der heutigen Folge gehe ich nochmal auf die Lernzielarten ein. Es gibt verschiedene Lernzielarten, die letztendlich durch die IHK, sag ich mal, vorgegeben sind, durch den Ausbildungsrahmenplan. Darüber haben wir ja auch schon sehr intensiv gesprochen im Handlungsfeld 1 und auch Handlungsfeld 2. Und zwar gibt es erstmal drei grobe oder drei Lernziele. Und zwar das eine ist das Richtlernziel. Ja, zum Beispiel wäre das dann Personalwesen als Bereich. Dann haben wir einmal das Groblernziel. Das ist dann auch aus dem Ausbildungsrahmenplan ein drunter. Also Personalwesen ist ja das Richtlernziel. Dann wäre das Groblernziel zum Beispiel Festlegung von Fertigkeiten und Kenntnissen. Das wäre dann die grobe Richtung. Und daraus generiere ich dann mein eigenes Feinlernziel. Und das definiere ich mir selber anhand meines Arbeitsplatzes, anhand meiner Tätigkeit, die ich mache. Und dort sollte es immer so sein, dass wir natürlich als Ziel ein gewünschtes Endverhalten haben, was wir ja gerade schon besprochen haben. Es sollte natürlich dann auch so formuliert sein, dass wir das eben überprüfbar machen. Und es sollten eben drei Bedingungen letztendlich berücksichtigt werden. Einmal das Ergebnis, was ich beobachten kann. Also zum Beispiel etwas anfertigen, etwas erklären, etwas darstellen, etwas zeichnen. Dann habe ich natürlich die Angabe der Bedingungen, das heißt also, welche Hilfsmittel sollen benutzt werden, zum Beispiel Maschinen, Computer, Stifte, was auch immer. Und natürlich in dem Zusammenhang auch die Zeitvorgabe soll berücksichtigt werden, so heißt es richtig. Und eben natürlich die Bestimmung des Beurteilungsmaßstabs. Also ich muss immer überprüfen, deswegen auch gerade die Aussetzung, überprüfbares Ziel. Wie kann ich das Ganze prüfen? Also woran kann ich denn das Ganze messbar machen? Da könnte man zum Beispiel sagen, die Qualität ist entscheidend, also wie gut ist das Produkt erstellt worden, wie ist vielleicht die Fehlerquote, wie sauber ist die Zeichnung, sind alle Punkte enthalten worden oder bei meinetwegen einer Beratung wurden alle wesentlichen Fragen zur Bedarfsermittlung gestellt. Ja, wurden offene Fragen, geschlossene Fragen genutzt und so weiter und so fort. Und das kann ich dann alles als Beurteilungsmaßstab quasi entwickeln. Und eine Lernzielart zu erstellen, also ein Lernziel zu schreiben, ist erstmal gar nicht so schwierig. So eine Frage zu entwickeln, dazu die Aufgaben zu schreiben, das ist wirklich eigentlich relativ einfach zu machen. Und wenn ein bisschen geübt ist, geht das auch sehr schnell. Eine viel größere Herausforderung ist in dem Zusammenhang eigentlich die Bewertung dahinter zu erstellen. Also für was gebe ich wie viele Punkte oder was erwarte ich eigentlich von diesem Lernziel? Also welche Ziele will ich wirklich konkret erreichen? Und das ist wirklich besonders schwierig, wenn man erst die Fragestellung erstellt und dann hinterher die Beurteilung erstellen will. Deswegen ist es für mich immer einfacher und ist auch so eine Empfehlung, so Best Practice. Er stellt erst einmal, was soll der Azubi eigentlich lernen, was soll eigentlich die Qualität oder das Ergebnis sein und dann baue ich darauf quasi rückwirkend die Antwort auf oder die Frage auf. Also die Antwort gebe ich vor, bewerte, was will ich eigentlich alles bewerten und daraus erarbeite ich dann eine Fragestellung. Das macht die Sache deutlich einfacher und deutlich auch, sag ich mal, verständlicher für mich und auch für den Azubi oder für den Weiterbildenden, der diese Aufgabe bekommt, weil ich da eben genau sehe, was ich eigentlich abprüfen will. Und wenn ich eine Fragestellung erst erstelle, dann weiß ich gar nicht, ob ich die Punkte, die ich wirklich abprüfen will, auch wirklich erreichen kann. Und das ist halt eben besonders schwierig dann. Und deswegen empfehle ich immer, erst die Bewertung zu machen und dann die Fragen daraus zu entwickeln. Das war jetzt ganz schön viel in kurzer Zeit. Ich wiederhole das jetzt noch einmal kurz. Also Lernzielarten, da gibt es im Prinzip drei Stück. Zwei gibt der Ausbildungsrahmenplan des jeweiligen Berufes oder der Weiterbildung vor. Einmal das Richtlernziel, also die grobe Richtung, also Beispiel Personalwesen. Dann gibt es das Groblernziel. Das ist dann sozusagen die Kategorie darunter. Festlegung von Fertigkeiten und Kenntnissen und daraus leite ich dann das Fernlernziel ab, was ich selbst definieren kann, wie ich eine Lerneinheit aufbaue mit den Punkten beobachtbares Ergebnis, Angaben der Bedingungen, also Hilfsmittelnutzung und so weiter, Zeitvorgaben und eben die Bestimmung des Beurteilungsmaßstabs, also Qualität, Fehlerquote, Handling, all solche Sachen. Und wenn man mehr zu diesem Thema Richtlernziel erfahren möchte, habe ich im Kapitel 1 dazu auch eine Podcast-Folge schon veröffentlicht in diesem AEFO-Ausbildungskurs, der sich eben genau mit diesem Ausbildungsplan beschäftigt und auch ein Muster auf meiner Homepage ist schon veröffentlicht worden dazu und dort erkläre ich nochmal genau, wie man dann so ein Lernziel aufbaut. Auch dieses Thema werde ich dann im Rahmen der mündlichen Prüfungsfolgen dann auch wieder aufgreifen, dass wir also wissen für die praktische Prüfung, was eigentlich ein Lernziel ist und wie wir das finden können und wie wir das ausarbeiten können. Vielleicht werde ich dazu auch ein Video erstellen, also beides zeitgleich, sodass man das dann ein bisschen besser sehen kann und weiß auch, wie es funktioniert. Aber da bin ich noch mit mir in der Findungsphase. Gut, jetzt haben wir auch schon wieder fast 45 Minuten geschafft oder 40 Minuten besser gesagt. Das heißt also, wir haben eine Unterrichtseinheit durchlaufen und ich hoffe, dass der Inhalt verständlich war. Wenn nicht, bitte mit mir in Kontakt gehen, mir das mitteilen, dann kann ich die Folgen auch nochmal überarbeiten und nochmal neu aufnehmen, sodass wir dann eben da ein bisschen besser auf den Punkt kommen. Die Folgen sind immer sehr lang, das weiß ich, hat aber eben den Effekt, dass wir sehr tief drüber sprechen. Wir werden aber auch nochmal sogenannte Ausbildungs-Quickies veröffentlichen, wo wir dann die Themen ganz kurz abhandeln, in der Basis aber eben dann nicht tiefergehend das Ganze umsetzen werden. Ja, dann kommen wir nun zum Schluss und ich freue mich natürlich, wenn ihr meinen Podcast empfehlen würdet, auch an andere, die sich mit dem Thema Ausbildung beschäftigen wollen, zukünftig die AEFO-Ausbildung machen wollen oder bereits schon die Ausbildung hinter sich haben, die AEFO-Ausbildung und gerne sich mal das Wissen wieder auffrischen wollen, würde ich mich freuen, wenn ihr dann schön in den Kommentaren was schreibt und auch diese Podcast weiterempfehlen würdet. In diesem Sinne bleibt mir wie zum Schluss immer zu sagen, bleibt im Fokus der beruflichen Bildung und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.